Der stürmende Aeolus und der angenehme C4, so hießen diese beiden Sätze aus der Wassermusik von Georg Philipp Telemann, hier gespielt von Musica Antiqua Köln. Aeolus ist der griechische Gott der Winde und der milde Westwind C4 gilt als Frühlingsbote. Wind kann Schiffe und Wolken bewegen. Wenn er über Saiten streicht, die über einen Resonanzkörper gespannt sind, kann er auch Töne erzeugen. Der Musiker und Performancekünstler Kalle Aldis Lahr kann davon ein Lied singen. Er hat eine ganz besondere Windharfe gebaut, aus Stahl, im Anti-Atlas-Gebirge im Süden von Marokko. Guten Morgen, Herr Lahr.
Guten Morgen, Herr Brandl.
Herr Lahr, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, im Gebirge von Marokko eine Windharfe zu bauen?
Ja, das hat eine längere Vorgeschichte. Das Projekt ist ja angebunden an ein großes Trinkwasserprojekt, bei dem versucht wird, beziehungsweise bei dem tatsächlich durchgeführt wird, aus Nebel, das heißt aus Wolken, letztendlich Trinkwasser zu generieren. Das funktioniert mit Hilfe eines großen Nebelnetzwerks. Das heißt, man baut auf entsprechende klimatisch geeignete Landschaften ein Nebelnetz auf. Das besteht aus einer speziellen Netzstruktur, in der sich dann die Feuchtigkeit sammelt, abtropft und aufgefangen wird und als Trinkwasser weitergeleitet wird.
Das kann man sich vorstellen wie so ein Gartenzaun oder wie so ein Gitter. Ne?
Und das kann man sich ungefähr so vorstellen. Erst einmal klingt das ganz einfach. Der Designer, der Industriedesigner, der das gemacht hat, Peter Trautwein, ist ein guter Freund von mir und der forscht seit über 5 Jahren daran, dieses System zu optimieren und hat also eigene Netze entwickelt, die dreidimensional aufgebaut sind, also nicht rein flach sind, die den entsprechenden Witterungsbedingungen standhalten, wie auch das ganze Gerüst dem standhalten muss. Also das klingt erst einmal ganz einfach, dass man da ein Netz aufstellt, hat sich als nicht ganz so trivial erwiesen. Das System gibt es ja weltweit schon länger, aber es hat nie länger durchgehalten.
Okay, ja, das ist auch, wenn ich es richtig gelesen habe, die größte mit 1600 Quadratmetern Nebelfängeranlage der Welt und das in eben einer der trockensten Regionen von Marokko und die versorgt da 18 Dörfer mit Trinkwasser.
Inzwischen sind es, glaube ich, tatsächlich schon mehr. Es gibt 31 dieser Netze, die sind 6 Meter hoch und zum Teil 10 Meter breit, also das ist ziemlich monumental. Da wurde dieser ganze Hügel des Mount Bouzmekguida, so heißt das, fast umgebaut zu einer großen, man kann sagen, Trinkwasser Anlage mit allem, was dazugehört. Natürlich muss man dann die entsprechenden Leitungen zur Verfügung stellen, Bassins, Auffangbecken bauen und das auch noch die Distribution festlegen. Das heißt, die Leute bekommen das Trinkwasser in ihre Häuser geliefert. Sie zahlen auch dafür einen minimalen Betrag, aber das ist ganz wichtig, dass das nicht völlig umsonst ist. Und das läuft über Chipkarten, also ganz modern und das System funktioniert bestens.
Gefördert wurde dieses Projekt ja vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und was haben die denn gesagt, als Sie dann mit der Idee dazu gekommen sind, die Anlage mit einer Windharfe zu einem riesigen Musikinstrument zu erweitern?
Es gab mal so eine Siemens-Stiftung-Studie, die nachgewiesen hat, dass alles, was eben mit Entwicklungshilfe zu tun hat und nicht von irgendeiner Art von kulturellem Programm begleitet wird, bei dem sich Menschen auf Augenhöhe begegnen können, wie das eben in der Musik und in der Kunst der Fall ist, langfristig und meistens sogar mittelfristig zum Scheitern verurteilt ist. Und das ist ja auch der Clou dieses Projektes, dass es quasi den lokalen Händen übergeben werden kann und nicht dauernd Nachschub braucht.
Ja, also es funktioniert autark und dann dort halt. Gibt es denn einen inneren Zusammenhang zwischen diesem Projekt, das eben Ressourcen schöpfen soll, und der Windharfe, also einem künstlerischen Projekt?
Die Windharfe, also man kann sich vorstellen, stellen Sie eine Gitarre in den Wind und es wird irgendein Klang dabei rauskommen. Das heißt, der Wind zupft die Saite nicht an, sondern er streicht sozusagen über sie und dann entsteht ein Ton. Dieses Prinzip gibt's ja seit ein paar tausend Jahren wahrscheinlich. Das ist nichts Neues, aber es erschien mir dann doch naheliegend, weil es geht ja darum hier, dass der Wind den Nebel, die Wolken durch das Netz drückt und zieht und dadurch erst entsteht dann die Kondensation an den Netzen.
Ja, das heißt, die mehrwertstiftende Energie ist die gleiche.
Genau so ist es, unter anderem. Ja. Wobei das dann sich als doch nicht ganz trivial herausgestellt hat, weil es ist nicht ganz vorhersehbar, wie das Ganze reagiert. Also es war zum Beispiel orkanartiger Sturm und man hört fast nichts und dann ist fast komplette Stille und es ist höllenlaut auf einmal. Das heißt, es hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab, wie Temperatur, Windgeschwindigkeit natürlich, aber auch der Winkel, mit dem der Wind auf die Saiten auftrifft, die Luftfeuchtigkeit, der Luftdruck, das alles im Zusammenspiel generiert dann die Voraussetzungen dafür, dass da überhaupt was passiert.
Das klingt ja interessant. Ich hatte gedacht, je stärker der Wind, desto lauter das Instrument. Aber jetzt ist natürlich die Frage aller Fragen, wie klingt das denn überhaupt?
Das ist ein sehr droniger Sound, das heißt, es ist wie so ein Pedalton, das heißt mehrere Pedaltöne, wobei man tatsächlich nicht die Saite selber hört, also wenn Sie eine Gitarrensaite oder das Prinzip ist ja bei jedem Saiteninstrument dasselbe. Sie haben eine Saite, Sie spannen das über einen Besenstiel und haben einen Kochtopf am Ende und als Resonanzkörper. Ja. So, und Sie hören also nicht den Ton, den Sie hören würden, wenn Sie die Saite anzupfen würden, sondern die Obertöne, die da generiert werden. Und die sind je nach dem Zusammenspiel der Kräfte, den ich gerade vorher geschildert habe, jeweils verschieden. Und daher ändert sich der Sound auch immer wieder.
Das hat so was Sphärisches.
Es hat etwas sehr Sphärisches, manchmal etwas Bedrohliches und manchmal wiederum das Gegenteil davon. Also es ist dann wiederum erstaunlich vielschichtig, braucht aber Zeit natürlich. Das ändert sich über einen relativ langen Zeitraum.
Jetzt sind das ja wahrscheinlich, ist es ja nicht ein Instrument, sondern es sind mehrere Windharfen, die an unterschiedlichen Stellen in dieser riesen Nebelfängerkonstruktion aufgehängt sind. Sind die unterschiedlich gestimmt? Stimmen, spielen die irgendwie miteinander? Könnte man das eigentlich als Windharfenorchester bezeichnen?
Das kann man tatsächlich fast so sehen. Sie sind unterschiedlich gestimmt, wobei ich jetzt gar nicht so sehr auf die Stimmung geachtet habe. Also ich bin jetzt da nicht unbedingt mit dem zum Stimmgerät rangegangen, sondern habe versucht, darauf zu reagieren, was mir so die Landschaft bietet während der Zeit, die ich dort war. Das System wurde ja im Oktober 2018 eröffnet. Und das war für mich aber noch so eine Experimentierphase. Ich habe dann so einen Resonanzkörper mir bauen lassen, der ganz gut funktioniert hat, aber anhand dem ich dann irgendwie weitergelernt habe und hatte dann die Gelegenheit, 2019 im Frühjahr nochmal hinzufahren mit einem modifizierten Klangkörper, habe den alten aber dort gelassen. Und gleichzeitig habe ich ein paar Windharfen installiert, die ohne Resonanzkörper auskommen. Sie müssen sich vorstellen, die Netze sind ja aufgehängt an sehr massiven Pfosten. Alles aus Edelstahl natürlich. Die Materialien müssen sehr sorgfältig ausgewählt sein. Mit allem anderen kommen sie nicht zurecht. Jedenfalls habe ich diese Pfosten, die ja auch hohl sind, als Resonanzkörper genommen, die natürlich ein recht massiver und großer Resonanzkörper sind, die aber auch gar nicht so schlecht funktionieren. Das heißt, man hört da auch ab und zu durchaus die Klänge.
Das heißt, das war auch so ein bisschen so ein Work in Progress und dann ist es entstanden und dass es Stahl sein sollte als Material, war aber von vornherein klar.
Das war von vornherein klar. Das hatte ich schon mit dem Peter Trautwein besprochen, der ja dieses System aufgezogen hat und sehr viel Erfahrung hatte, auch was so Verankerungen angeht und sowas. Das war dann alles andere als trivial.
Ja. Was sagen denn die Menschen dazu, die dort leben in der Nähe der Windharfe?
Das wurde ganz fantastisch angenommen dort, weil es natürlich auch so eine Art Mehrwert generiert in dem Fall. Das heißt, man hat nicht nur die Trinkwasseranlage da, sondern man hat da dann auch noch eine andere Attraktion, so im weitesten Sinne. Und das wurde dann ja auch aufgegriffen, dass man gesagt hat, okay, wir belassen es jetzt nicht nur dabei, das da oben klingen zu lassen, sondern wir machen auch gleich eine Veranstaltung dazu.
Das habe ich im Internet gesehen auf der Seite. Es gab ein Projekt, wo sich auch andere Musiker aus unterschiedlichen Ländern getroffen haben dort. Das war so eine Art Performance-Treffen. Was ist da passiert?
Ich wurde mit einem marokkanischen traditionellen Musiker zusammengebracht. Wir haben dann zusammen so eine Art Stück gearbeitet. Es waren Filmemacher dabei, die Bilder geliefert haben. Und wir haben gemeinsam so eine Art Performance erarbeitet. Wir waren tatsächlich gemeinsam auf dem Berg. Der Musiker dort hatte sich die Klänge angehört und zu meinem Erstaunen festgestellt, dass die Saitenstimmung der Pentatonik entgegenkam, die er sowieso benutzt auf seinem einseitigen Instrument. Es ist so eine Art einseitige Geige, die er sehr virtuos spielt, also sehr traditionelles Instrument da in der Sahelzone. Und dann waren wir eine Zeit lang in Sidi Ifni, das ist eine Stadt südlich von Agadir, kann man sich das vorstellen, das bis in die 60er Jahre hinein noch spanische Kolonie war. Und dort waren wir dann gemeinsam in so einer Art Art Camp in den Häusern der Darsi Hmad Stiftung, die das Ganze dort leitet. und auch in die Wege geleitet hat und auch weiterarbeitet.
Klänge aus der Natur, Klänge mit Wind und Stahl. Der Musiker und Performancekünstler Kalle Aldis Lah hat im Antiatlasgebirge in Marokko eine Windharfe gebaut. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.